Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich glaube nur das, was ich mit meinen Augen, mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Kennen Sie das Gefühl, liebe Gemeinde, bei etwas dabei gewesen sein zu müssen, damit es für Sie selbst etwas gilt? Sich auf nichts anderes verlassen als auf den eigenen Augenschein. Nur das glauben, was mit den eigenen Augen sich nachprüfen lässt. Der Jünger Thomas von damals ist nicht weit weg von uns Menschen von heute, die wir es gewohnt sind, die Dinge zu hinterfragen und im Zweifelsfall alles in Zweifel zu ziehen. Hören wir, was uns der Evangelist Johannes berichtet. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, damals erfährt Thomas von den anderen Jüngern, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Sie berichten ihm davon, wie Jesus mitten unter sie trat und sie mit dem vertrauten Gruß angesprochen hat: Friede sei mit euch. Christus hat sie beauftragt, nun ihrerseits diesen Frieden weiterzugeben, selbst die Vergebung der Sünden zu praktizieren, und gibt ihnen schon den Heiligen Geist lange vor Pfingsten. Thomas hört alles das, doch er kann es nicht glauben. Zu unglaublich ist ihm die ganze Geschichte. Sicher, eigentlich sind seine Freunde ja glaubwürdige Gestalten. Er hat ja jahrelang mit ihnen zusammengelebt und viel Zeit mit ihnen verbracht. Und das, was sie sagen, das nimmt er ihnen normalerweise unbesehen ab. Aber die Geschichte, die sie ihm da auftischen, die scheint ihm doch zu ungeheuerlich. Davon könnt ihr mir lange erzählen. Ich glaube das erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn ich seine Gegenwart leibhaftig spüren kann, sagt Thomas, der Zweifler. Der Zweifel von heute verzweifelt freilich schon an dem, was Thomas damals noch Gewissheit gab. Wenn wir wenigstens das glauben könnten, was wir sehen. Ich glaube nur, was ich sehe, das Motto von Thomas, hat bei uns seine Glaubwürdigkeit ziemlich verspielt. Wenn, wer kann dem denn noch trauen, was er oder sie mit eigenen Augen sieht oder mit eigenen Ohren hört in Zeiten, wo eine KI einem alles Mögliche vormachen kann und täuschen kann? Wir leben in einer Zeit, in der die Algorithmen einer künstlichen Intelligenz Bilder erzeugen, die uns täuschend echt falsche Wahrheiten vor Augen führt. Augen und Sinne tun sich schwer zu sagen, was überhaupt noch echt, was überhaupt noch authentisch ist. Und Thomas, der Zweifler, müsste heute zuallererst an dem zweifeln, was seine Augen zu sehen bekommen. Aber blieben Thomas dem Zweifler, wenn schon nicht das Sehen, so wenigstens noch das Spüren, um allen Zweifel auszuräumen? Denn zu spüren bekam er ihn doch, den Auferstandenen, als Jesus ihn auffordert, seine Finger in die Nägelmale, seine Hand in die Seite zu legen. Wäre da nicht aller Zweifel überwunden? Durch das Spüren den Zweifel überwinden. Und das ist ein Weg, der auch heute noch gesucht wird. Menschen wollen in ihrer Freizeit etwas spüren, erfahren, den Kitzel des Abenteuers spüren, zum Beispiel beim Klettern in den Bergen, beim Tauchen im Meer. Da wird das Erlebnis an den Grenzen gesucht. Und auch im religiösen Bereich sind spürbare Erlebnisse gefragt, wenn etwas passiert, wenn es Action gibt, das die Leute von den Bänken reißt, vielleicht sogar in Ekstase bringt. Das ist wie so ein High-Sein, ein Herausgenommensein aus der Wirklichkeit. Kann man denn dann nicht endlich allen Zweifeln, allen Fragen hinter sich lassen und über Bord werfen? Dort, wo und wenn ich etwas Besonderes spüre, kann ich mich, darf ich mich darauf verlassen, wenn da etwas aus meinem Alltag herausragt? Kann ich dort nicht sicher sein, dass ich auch bei solchen Erfahrungen dem lebendigen Jesus begegne, wenn ich etwas zu spüren bekomme, was mir meine Fragen und meinen Zweifel nimmt? Die Erfahrung, die Thomas der Zweifler macht, ist sie nicht ein solches Erleben dieser Erfahrung, dieser Transzendenz, herausgerissen zu sein aus der Wirklichkeit? Und es ist spektakulär, wie der Auferstandene sich ihm zeigt und sich ihm erklärt, sich ihm gegenüber verhält. Wie zuvor, schon einmal tritt Christus mit dem Friedensgruß unter seine Jünger und er gibt sich im Heiligen Geist weiter und er erteilt ihnen die Vollmacht zur Sündenvergebung. Und Thomas sieht den Auferstandenen und er kann sogar die Wundmale des Gekreuzigten leibhaftig fassen und spüren. Ist dann nicht aller Zweifel am Ende? Ist da der Glaube nicht zum Bekenntnis gefordert, um mit Thomas zu sagen, mein Herr und mein Gott? Der Glaube an den Auferstandenen, das Ende allen Zweifels, die Antwort auf alle bedrängenden Fragen. Und Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das erste Glaubensbekenntnis, was wir von Thomas hier hören, mein Herr und mein Gott. Das Glaubensbekenntnis des Thomas ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, sondern am Ende steht das Wort Jesu, das deutlich macht, die Geschichte von Thomas dem Zweifler wird für diejenigen unter uns erzählt, die nicht sehen und doch glauben können. Denn Glauben ohne zu sehen, das heißt Glauben, ohne den Glauben beweisen zu können. Thomas brauchte noch einen Beweis, auch wenn an keiner Stelle steht, dass er die Hand in die Nägelmale gelegt hat oder den Finger in die Seite Jesu. Aber er hat es gesehen. Glauben ohne zu sehen, das heißt auch, Glauben ohne besondere vorzeigbare Erlebnisse, an denen sich demonstrieren diese spektakuläre Ereignisse, wie vollmächtig der eigene Glaube ist. Wir glauben ohne zu sehen und ein Glaube ohne Sehen ist ein Glaube, zu dem der Zweifel dazugehört. Johannes erzählt die Geschichte von Thomas dem Zweifler, weil er zeigen will, auch der Zweifler gehört zur Gemeinschaft des Glaubens. Auch die Zweifelnde hat Heimatrecht in der christlichen Gemeinde. Thomas der Zweifler wird Zwilling genannt. Und so kann man sagen, der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Der Glaube kann nicht ohne den Zweifel sein. Glaube ohne Zweifel, Zweifel oder Glauben. In diesem vermeintlichen Gegensatz verbirgt sich ein problematischer Zug der Moderne. Wir kennen Ja oder Nein, Null oder Eins, Strom oder Nichtstrom. Heute Morgen haben sich die Glocken nicht ausgeschaltet, obwohl wir abgeschaltet haben. Erst als wir die Sicherung rausgedreht haben, war der Strom unterbrochen. In digitalen Zeiten prägt das binäre Denken unsere Vorstellung nicht nur in Naturwissenschaft und Technik, sondern auch dort, wo wir uns unversehens nur noch in zwei Alternativen zu bewegen vermögen. Man möge sich für oder gegen etwas entscheiden, für das eine sein oder gegen das andere sein, pro oder contra, entweder oder, auf jeden Fall nur eins von beiden. So sind wir geprägt. Aber die Geschichte zwischen Palmsonntag und Ostern nimmt beides ernst. Tod und Leben, Macht und Ohnmacht, Sterben und Auferstehen, Glauben und Zweifel. Und weil wir unsere Wirklichkeit auch im Glauben nicht anders haben als inmitten widerstreitender Erfahrungen, deswegen gehört sicher der Zweifel dazu. Vielleicht nicht jeder Zweifel, aber doch eine ganze Menge davon. Und genauso ist Glaube kein Wissen, das sich sehen oder greifen lassen kann. Genauso wenig ist der Zweifel, für den hier Thomas steht, ein bloß intellektueller Zweifel, der alles, was ihm begegnet, aus sicherer Distanz heraus in Frage stellt, sondern der Zweifel des Thomas ist der Zweifel derer, die gerne glauben möchten und es doch nicht können. Es ist kein Zweifel der Gleichgültigkeit, sondern ein Zweifel aus Leidenschaft, aus Sehnsucht. Da wohnte ein Sehnen in Thomas, was wir eben gesungen haben. Eine Sehnsucht nach Wahrheit. Und gerade das Geschehen zwischen Kreuzigung und Auferweckung macht diesen Zweifel so bohrend. Der Glaube an die Auferstehung steht ja gegen die Erfahrung des Kreuzes, die Botschaft vom Sieg der Liebe gegen die vielen Formen, in denen der Tod das Leben in seinen Schatten stellt. Von einer Hoffnung gegen alle Hoffnung spricht der Apostel Paulus, denn die Auferstehungsbotschaft sprengt die Schablonen unseres Denkens und die Grenzen unserer Erfahrungen, weil zu unserem Glauben das eben nicht dazu gehört. Und da ist die Botschaft des Paulus und des Neuen Testaments dieses Dennoch. Ein Dennoch, das sich nicht an der Not der Welt und dem Leid der Menschen vorbeilügen kann. Da wird unser Glaube stark, der uns begleitet, aber eben immer wieder angefochten wird vom Zweifel. Der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens, aber auch das Umgekehrte ist wichtig. Der Glaube ist der Zwillingsbruder des Zweifels. Der Zweifel braucht den Glauben, damit er nicht in Verzweiflung endet. Und dafür ist Thomas ein Beispiel, dass der Zweifel auf den Glauben nicht auf die Verzweiflung ausgerichtet ist. Und an seinem Beispiel können wir heute Morgen wenigstens zwei Dinge lernen. Der erste Punkt: Thomas steht zu seinen Zweifeln. Er macht kein Hehl aus seinen Fragen, weil das sich im Kreis der Jünger nicht schickt, Glaubenszweifel zu haben oder weil Zweifel zu einem gläubigen Menschen nicht dazugehören. Thomas steht zu seinem Zweifel. Er lässt den Zweifel bei sich selbst zu und da gehört Mut dazu, solche Zweifel bei sich anzuschauen und sie sich selbst auch einzugestehen. Und da haben wir mit Thomas ein biblisches Vorbild, das uns dazu ermutigt, nicht nur den Glauben, sondern auch den Zweifel zuzulassen und ihn ansprechen und aussprechen zu können. Meine Zweifel gehören zum Glauben dazu, solange da noch eine Sehnsucht ist, eine Leidenschaft, dass die Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod wahr ist. Und solange ich mir in der Kirche irgendwie eine Antwort auf meine Sehnsucht erhoffe. Keine Gleichgültigkeit, dass das alles unwichtig ist, sondern eine Sehnsucht nach Wahrheit. Und der zweite Punkt, was Thomas mit seinen Zweifeln hilft, das ist eben diese Gemeinschaft der Kirche, die ihm Raum gibt. Der Raum, der verschlossene Raum, der abgeschlossene, der Schutzraum in der Gemeinschaft der Jünger, wo er seinen Zweifel ansprechen und aussprechen darf. Die Gemeinschaft der Jünger gab damals Thomas diesen Schutzraum. Und zweifelnde Menschen brauchen auch heute noch einen solchen Schutzraum, einen, sagen wir, Thomas-Raum, wo sie angenommen sind, auch mit all ihren Zweifeln und Bedenken. Und die Jünger damals haben Thomas von ihrer Ostererfahrung erzählt. Sie haben ihm aber nicht ihren Osterglauben, ihre Ostererfahrung aufgedrückt oder ihn wegen seines Unglaubens und seiner Zweifel ausgeschlossen. Weil die Gemeinschaft des Glaubens dem Zweifel einen Raum bietet, damit er nicht in Verzweiflung endet. Anders als für Thomas in unserer Geschichte wird aber unser Zweifel nicht dadurch überwunden, dass wir den Auferstandenen leibhaftig zu sehen bekommen. Und darum ist es für uns ungleich schwerer. Unser Glaube weist uns an das Zeugnis anderer Menschen. Aber es fängt an mit dem Zeugnis und dem Vorbild des Thomas, über den der Evangelist Johannes uns erzählt, bis hin zu den Menschen, die für uns und für unseren eigenen Glauben prägend geworden sind. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die uns an den Glauben herangeführt haben, die uns vom Glauben erzählt haben, die uns von ihren Erfahrungen berichtet haben und die uns letztlich auch überzeugen konnten. Gerade auch in Zeiten des Zweifels tut es gut, sich auf etwas anderes als den eigenen Augenschein verlassen zu können, und uns daran zu erinnern, an den Glauben, der uns von anderen Menschen zugespielt worden ist. Und wenn wir Menschen fragen, dann erzählen Christen und Christinnen von ihrem Glauben häufig von Personen, die sie in ihrem Leben, oft in ihrer Jugend getroffen haben, die sie geprägt haben. Sie erzählen vielleicht von den Eltern, den Großeltern oder von Pfarrern oder Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern. Und oft waren das keine Glaubenshelden, sondern Menschen, die trotz Zweifeln ihr Leben lang an Gott festhielten. Oder auch Menschen, die sich nicht mal besonders gut ausdrücken konnten, denen es aber abzuspüren war, dass sie aus ihrem Glauben heraus leben. Also Menschen wie du und ich. Und Menschen wie du und ich, Menschen wie sie, Menschen mitten im Leben, haben uns mit ihrem Leben den Glauben zugespielt. Und so entsteht Glaube nicht außerhalb unserer Welt, sondern mitten in ihr. Und Vertrauen ist nicht einfach das Gegenteil von Sehen oder Spüren, sondern der Glaube weiß um seinen Anker in der Erfahrung. Unsere reformatorische Tradition sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Man muss es erst einmal hören, man muss erst einmal davon gehört haben. Das heißt nicht blindes Vertrauen, sondern Vertrauen, das sich aber Erfahrung verdankt, erstmal der anderen und dann der eigenen. So verdankt sich unser Glaube dem Zeugnis der Mitmenschen und der Gemeinschaft, in der Gottes Wort gehört wird. Mit anderen Worten, wir müssen den Auferstandenen nicht leibhaftig sehen oder in spektakulären Erlebnissen versuchen, irgendwie in Touch mit dem Heiligen zu kommen, sondern Gott kommt zu uns im Zeugnis unserer Mitmenschen, in unserem Miteinander. Er ist bei uns in unserer Gemeinschaft, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. Eine Gemeinschaft, die uns gegenseitig im Glauben stärkt und auch eine Gemeinschaft, die unseren Zweifel trägt. das können wir jetzt gleich erleben, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.